kürzlich, habt ihr in Deutschland irgendjemand Auszug aus Topic Nummer so und so in die Hände gedrückt? Auszug aus einem Buch oder einer Schrift? Wer hat die Bibel verfasst? Israelische Wissenschaftler sind durch Computeranalyse zur Schlussfolgerung gelangt, die Heilige Schrift sei von nur einer Hand und nicht durch eine Vielzahl von Autoren verfasst worden. Die beiden Experten, deren Methode sich auf ein Abzählen von Buchstaben im Alten Testament und anderen heiligen Schriften stützt, haben mitgeteilt, ihre Forschungsergebnisse legten nahe, dass die Bibel nicht von einem Sterblichen geschrieben worden sein kann. Ich darf gerade herausgreifen, die haben festgestellt, dass in den ersten Büchern Mose das für einen Israeliten so wichtige Wort Gesetz, Tora, immer wieder im Text vorkommt, nachdem 50 andere Buchstaben im Text abgezählt sind. Kommt wieder das Wort Tora. Und dann wieder 50 Buchstaben und dann wieder das Wort Tora. Erstens und zweitens, der Name Jahwe oder Jehova, der hat ja den Zahlenwert 26. Und siehe da, der Name Jehova oder Jehova Gott, einfach Jehova, kommt immer, wenn 26 Buchstaben dazwischen liegen. Hat bis jetzt kaum jemand gemerkt. Ne? Jehova, dann kommen 26 Buchstaben. Buchstaben, also nicht irgendwie blöd, 26 Buchstaben, sondern mit einem inspirierten Text von 26 Buchstaben. Ne? Und dann wieder Jahwe. Ne? Und so weiter. Und jetzt aber der Grund, warum ich das Blatt überhaupt in die Hand nehme noch. Kommen die unter anderem auf das Buch Esther zu sprechen. Unter dem König Ahasveros. Das haben wir hier etwas mal ansehen dürfen. Das lese ich. Ah. Ja, da muss ich schon da lesen. Als Folge wurden Hamans 10 Söhne erhängt. Ihre Namen sind im Buch Esther aufgeführt. Nach der Hinrichtung wurde Esther vom König befragt, was er noch für sie und ihr Volk tun könne. Sie gab zur Antwort, die 10 Söhne Hamans soll man an den Galgen hängen. Diese Antwort gab Gelehrten jahrhundertelang Rätsel auf, da die 10 Söhne doch bereits tot waren, als die Bitte ausgesprochen wurde. Liebe Geschwister, also es lohnt sich da im Moment stehen zu bleiben, weil seit Jahrhunderten Gelehrte da nicht nachkommen. Eben, beides ist doch nicht möglich. Ne? Da stimmt doch etwas im Text nicht. Ne? Entschuldigt ihr, liebe Geschwister, ich staune, mir war die Antwort sofort gegeben. Ja, die fühlt sich auch wohl in unserer Mitte. Die 10 Söhne Hamans, die wurden zuerst getötet, aber nicht aufgehängt. Und die Esther hat gesagt, weil sie meinen Onkel, weil Mardukai aufhängen wollten, an den 50 Ellen hoch, ne? Sollen jetzt die die schon getöteten 10 Söhne Hamanns auch noch aufgehängt wurden. Das ist doch gar kein Problem. Gut, aber jetzt. In der Liste von Hamanns 10 erhängten Söhnen erscheinen 3 hebräische Buchstaben. Taf, das ist der letzte, Shin und Sayin, die im Text kleiner als die übrigen geschrieben sind. Nun bedeuten die Buchstaben Taf, Shin und Sayin aber gemäß der Tradition der hebräischen Zeitrechnung das Jahr 1946. Des gregorianischen Kalenders, also unserem Kalender. Und jetzt, achten wir. Am 16. Oktober 1946 erklärt Dr. Katz, das ist also einer der beiden, die sich da die Mühe genommen haben, Wissenschaftler, erklärt Dr. Katz und zeigt einen Ausschnitt des Titelblatts der International Herald Tribune von diesem Tag, 16. Oktober 1946, wurden in Nürnberg 10 Nazi-Verbrecher gehängt. Nachdem sie vom Internationalen Militärgerichtshof schuldig gesprochen und verurteilt worden waren. Einige Sekunden vor seiner Hinrichtung rief Julius Streicher, das war ja einer der 10, ne? Purim 1946. Hat er recht genommen. Da hat also Gott genau auf Tag und Monat und Stunde 1946 das wiederholt. Nur damals war das dort im Osten Zusammenhang mit Ahasverus und Susan, Esther und Ahasverus, ne? Haman, Mardukai. Und jetzt sehen wir, der ganze Inspirator damals und heute ist der Satan, der Judenhass. Haben wir ja gelernt. Und siehe da, auf Jahr, Monat und Tag. Das, was war, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Alles zu ganz bestimmten, von Gott festgesetzten Zeiten. Unerklärlicherweise rief einer von ihnen, Julius Streicher, Sekunden vor seiner Hinrichtung, Purimfest 1946. Beide, Streicher und Göring, wurden Werkzeuge der Erfüllung der biblischen Prophezeiung aus dem Buche Esther, sagt Dr. Gass. Hierzu komme, dass im Jahre 1946 gemäß dem jüdischen Kalender der 16. Oktober genau auf den Feiertag Hoshana Rabbah fiel, der als der letzte Tag des Gerichts in der Reihe der hohen Feiertage gilt, zu denen auch Neujahr und Yom Kippur gehören, einer Zeit des Gerichts. So. Ja, gell? Bitte?
Nach Göring wurde nicht gehängt.
Ja, ja, das hat er.
War der Jägermeister.
Ja, ja. Das notiert er da. Wenn Göring auch gehängt worden wäre, dann wären es 11 gewesen. Und das durfte nicht sein, es mussten 10 sein. Ja, der hat sich ja selber vergiftet vorher. Ja, danke, dass er erwähnt. Wer? Also, einer von denen. Ja, wunderbar. Oh, was Gott da.
Aha.
Jetzt unser Text, den wir alle kennen. Kolosser 2, aus Kolosser 2 und Kolosser 3. Wir kennen den Auftakt. Suchet, was droben ist, wo Christus ist. Sinnet über die Dinge, die droben sind, nicht über die, die auf der Erde sind. Und da dürfen wir uns wieder ganz neu in die Zusammenhänge einführen lassen. Und beginnen, ja. Es sind hier drei typisch paulinische Kurzausdrücke da im Griechischen, in diesen Versen. Das eine Wort, das mit droben übersetzt worden ist, droben, heißt ano, griechisch. Drei Buchstaben. Ano. Droben. Und in deinem Gebet hast du den Ausdruck gewählt, in der Höhe. Hab mich gefragt, warum. Ausdruck, richtig übersetzt, Höhe und droben sind im Neuen Testament, jetzt bei Paulus, Ausdrücke, die nicht in dieser Schöpfung gesucht werden können. Droben, wo Christus ist, wir werden das ganz neu und gewaltig und ganz messerscharf zur Kenntnis nehmen können, wie wenn Christus sagt, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos, bitte. Ja, er hat doch den Kosmos geschaffen. Und so weiter. Und zur Erlösung kam er in diese Schöpfung, in diesen Kosmos hinein. Und wusste einige Tage vor Golgatha, dass seine Stunde gekommen war und dass er wieder aus diesem Kosmos hinaus steigen werde, zurück zum Vater, wo er herkommt, vom Vater. Und da drin war er maximaler Fremdling. Er kam wohl in das Seine, nicht? Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also ist das Wörtchen Anno, droben. Da lesen wir da einige Stellen. Dann übertrifft sich das Wort Gottes da im Griechischen noch, indem es dann noch ein, ihr wisst ja, das Fremdwort kennen wir alle, hyper. Was heißt hyper? Immer noch über alles andere erhaben. Ne? Ja. Das gibt das Wörtchen hyperano. Also ano gehört schon nicht mehr zu dieser Schöpfung. Ne? Und hyperano übertrifft das nochmal bis in alle Unendlichkeiten Gottes. Und dann kommt ein drittes Wort, wieder mit Anno, das heißt dann Anno Ten, das heißt von droben herkommend in diese Schöpfung. Also wieder, Gott der Vater und Christus und der Heilige Geist, die sind in dieser gegenwärtigen, wir dürfen ruhig sagen, vorerst einmal wunderbaren Schöpfung Fremdlinge. Ja, wer ist denn der Chef in dieser Schöpfung? Wer ist der Fürst dieses Kosmos? Fünfmal im Neuen Testament. Wer, wie heißt er? Heute Satan und Teufel. Also so völlig haben Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sich zurückgezogen, um diesem nun, wenn er schon noch Gott dieses Zeitalters genannt wird, die volle Ehre als Gott und Verwalter und Fürst freie Hand zu geben. Sich völlig zurückgezogen, natürlich, nachdem die Weisheit Gottes schon vor Grundlegung der Welt das alles erwogen und genau gesichert hat. Und nicht nur gedachte Gott bei diesen eigenartigen Verfügungen, sich von seinen Geschöpfen zurückzuziehen. Ja, zum Glück auch für kurze Zeit, aber mit göttlichen Maßstäben für kurze Zeit. Ja, zurückzuziehen und dieses gewaltige Geschöpf, schirmender, gesalter Cherub, an dem Tage, da du geschaffen worden bist, der du die Vollendung versiegelt hast, so beginnt das in Ezekiel 28 und so weiter und so weiter. Also, jetzt haben wir die drei Ausdrücke, Anno ten, von oben herab, das dritte, und Hyperanno. Noch über jeden Begriff, den wir uns vorstellen können, nochmal erhaben, überragend. Und da dürfen wir uns erinnern lassen an den Ausspruch Salomos, anlässlich seines Gebetes, bei der Einweihung des wunderbarsten Tempels, den die Welt je gesehen hat. Du, Gott, betet er, du solltest in diesem Hause wohnen, das wir mit Händen gebaut haben, Menschenhänden. Du, den weder die Himmel noch aller Himmel zu fassen vermögen. Das ist alles drin. In diesem Ausdruck Himmel und Himmel der Himmel ist da der ganze Kosmos umfasst. Aber sofort sagt er, auch deine Schöpfung kann noch so groß sein, wie sie will. Dich kann sie nicht fassen. Du allein bist unendlich. Und die Schöpfung ist endlich, zeitlich und räumlich, haben wir gelernt. Schlagen wir den Kolosserbrief auf und lesen einige Stellen, in denen paulinischen Schriften und etliche von Schriften des Johannes. Also, aus Kolosser 2. Vers 20. Wenn ihr mit Christo, oder da ihr mit Christo den Elementen des Kosmos gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos? Dürfen wir wenn Paulus ruhig einmal fragen, ja, Paulus, du mutest uns da aber fast Unmögliches zu. Also vor dir, und wir wissen, nach der Rechtslage und Ordnung unseres Gottes und Vaters und Jesu Christi im Heiligen Geist, ist das, was du hier schreibst, das göttlich Vollkommene, die göttlich vollkommene Offenbarung für uns. Aber das geht vorerst über unser Fassungsvermögen und über unsere Fähigkeit, das innerlich gottgemäß vollziehen zu können. Da ihr mit Christo den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in dem Kosmos, in dieser Schöpfung? Erstens, mit Christo gestorben. Das können wir nicht genug dafür danken. Und da wir nun mit Christo, und jetzt was, den Elementen des Kosmos, noch übersetzt den Grundregeln dieser Schöpfung, denen sind wir gestorben. Alles, was an Naturgesetzen hier in dieser Welt vorhanden ist und worüber Engel und Menschen verfügen können, forschen können, disponieren können, manipulieren können heute damit, all das existiert vor Gott nicht mehr. Und er erwartet von uns, auch das bei uns so vollkommen zu realisieren. Im Glaubensgehorsam, dass wir da jeden Gedanken unserer Vernunftfestungen zerstören und jeden Gedanken, der sich gegen solche Aussprüche Gottes erhebt, gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Noch einmal, allerhand Zumutung.
Ja. Eigene oder aus der Schrift, so genannt aus der Schrift genommen, davon will irgendwie antreten, Werke in diesem Sinne, der hat bereits verloren schon mit diesem Ausdruck.
Ja. Ja. Also, und jetzt müssen wir noch wissen, Stoichaioi heißt der griechische Ausdruck, und unter den Stoichaios versteht das Neue Testament die Satzungen des Gesetzes. Denen sind wir gestorben, nicht? Hebräer 9 wird meine vielgeliebte Stiftshütte als ein kosmisches, als ein weltliches Heiligtum bezeichnen. Mit all den Satzungen. Jetzt darf ich aber gleich zu unserer Entlastung oder Freude ergänzend sagen, dass Paulus auch schreiben darf, wir, die nun dem allem gestorben sind und das für uns nicht mehr existiert und wir existieren für die nicht, für das alles nicht mehr. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das heißt also, dass das Gesetz, das für uns nicht mehr existiert. Mal, Nummer 1. Paulus, Römer 3, so sind wir ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden, allein durch den Glauben. Wie heißt aber der zweite Teil von dem Satz? Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, wir in Christo und den Elementen des Kosmos gestorben sind, wissen, jetzt wirklich von höchster Stelle geleitet des Heiligen Geistes, dass Gott ja das Gesetz, an dem er kein Wohlgefallen hat, nicht genehmigt hat, nur um den Engeln, den Heiligen Engeln mal ihre Anträge zur Durchführung zu genehmigen und oder so etwas, sondern Gott hat das Gesetz vor allem deshalb genehmigt oder genehmigt, nachdem er bei der Genehmigung aller Einzelanträge der Heiligen Engel genau darüber gewacht hat und erst sein Ja gegeben hat, als die Buchstabenfolge dieser Satzungen des Gesetzes, welche nur töten kann, was die Buchstaben betrifft. Rede ich laut genug? Nur genehmigt, erst dann genehmigt, nachdem er darüber gewacht hat, dass er einmal ohne einen Buchstaben zu ändern in diesem Gericht. Aufgrund von Golgatha alle Buchstaben noch einmal lesen lassen kann durch uns, indem sich alle Flüche in Segen verwandeln und alle Finsternis in Licht und alles Todeswesen in Leben und wie die Gegensätze alle heißen. Also jetzt noch einmal. So sind wir nun ohne Gesetz, vollständig unabhängig vom Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geworden, allein durch den Glauben und die Gnade. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, ja, das heißt jetzt praktisch, erst wenn wir beim Lesen, wenn wir beim Lesen des Gesetzes und der Propheten ständig bestätigt finden, dass wir ohne Gesetz und ohne Propheten Gottes Gerechtigkeit geworden sind, erst dann haben wir das Alte Testament geistlicherweise lesen gelernt.
Groß.
Ja? Ja, danke.
Wir haben ja dieses Thema über die Session gehabt.
Jawohl.
Wir haben es aber auch schon in Weihbach gehabt und da kann ich nur empfehlen, um nicht verfassen zu können, was das heißt, bestätigt durch das Gesetz unsere Rechte und die Rechte kann Gott.
Jawohl.
Den Weg von außerhalb in der Vorhof, über das Altar, Waschbecken, Heiligtum, aber Heiligste, und wir den unseren Herrn. Können wir
jetzt
dann viel
besser verstehen, wenn er dann nicht gefunden, um
aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist die höchste Zeit, ganz
groß. Ja, aber. Bei mir hören diese Kapitel,
was
da
gemeint
ist,
geistliche
Verwaltung. Ja, 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 genau, ja.
Ich kann
nur
so.
Ja. Und ich kann nur erzählen, das kann ich
die richtige
Umsetzung nehmen. Also, ich bin dem Herrn dankbar, dass der Willi darauf zurückkam. Warum? Dann gerade meine geliebte Stiftshütte, die als weltliches Heiligtum bezeichnet, kosmisches Heiligtum bezeichnet, ja. Mit kosmischen, weltlichen und fleischernen Satzungen. So. Hebräer. Sogar. Gerade das ist ein Musterbeispiel, da können wir die schwersten theologischen Probleme eines Paulus, die kein Theologe versteht, nicht? Können wir an der Stiftshütte so darstellen, oder hat der Heilige Geist an der Stiftshütte die benutzt, um jetzt die schwersten theologischen Probleme, zum Beispiel, dass das Wort Gottes, die Aussprüche Gottes schärfer sind als jedes zweischneidige Schwert, und haut durch Mark und Bein durch, diese Scheide, Seele und Geist, ja, Paulus, was ist da los? Sind in ein Schlachthaus geraten, oder wie, was ist da, nicht?
So.
Antwort, Scheidevorhang. Heiligtum stellt die Seele dar, und Allerheiligstes, der Wohnraum des Geistes, Scheidevorhang. Das ist scheidet zwischen Seele und Geist. Aber dann wissen wir, der Scheidevorhang, der hing am Anfang gar nicht da. Gott gab dem Mose, sieh zu, dass du die Hütte, das Zelt, der zusammenkommt, als ein ganzes, ein Raum machst. Du hast keinen Scheidevorhang. Erstens, später heißt es, nun sollst du unter die Zusammenfügung ein Scheidendes aufhängen. Also alles, wenn es heißt, Gott schied das Licht von der Finsternis und er schied den Schlangensamen vom Weibessamen und er schied und er schied und er schied. Ja, das sind alles zwischen später dazu, zwischen die Verheißungen Gottes und deren Erfüllung, ohne Bedingung, zwischengeschobene Dinge, die alles Anträge von Geschöpfen sind, die Gott genehmigt hat, aber an denen er gar kein Wohlgefallen hat. Und wie ist da mit dem Scheidevorhang? Bleibt er ewig hängen? Bei welcher Gelegenheit kam der runter? Nur bis es scheidet. Das heißt, weil wir vorerst ohne Heiligen Geist, ohne Geist Gottes, in die Welt gesetzt worden sind, hier, als Menschen gefallen. Klargestellt hat in unserem Leben, in unserem Verständnis,
Ah, das ist nun eine Sache des Geistes. Das ist nun der Geist selbst. Und das ist für unsere Seele. Und das sind die Ordnungen so. Da braucht man keinen Scheidevorhang mehr, ne? Wenn das jetzt der Geist selbst klar ist, dann ist Seele und Geist, ne? Die fließen ineinander über. Und ich darf gleich sagen, was das, wenn ich sage, fließen ineinander über, Allerheiligstes, eine Würfelform, ne? 10 mal 10 mal 10 Ellen. Heiligtum, zwei Würfelformen aneinandergereiht, nebeneinander. 10 mal 20, grundrisch mal 10. Und die Hütte stellt den Leib dar. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Diese Hütte. So. Und das heißt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, bitte. Was ist Haar? Wasser. Wasserstoff. Und was ist O? Sauerstoff. Das ist Atmung, das ist Geist. O. Tritt den Geist dar. Und Wasserstoff stellt die Seele dar. Also. H2, ne? Zwei Würfel, Heiligtum. H2, O. Ein O, ne? Ein Teil, ne? Solange der Scheidevorhang ist, bleibt Geist Geist und Seele Seele. Ne? Wenn der Scheidevorhang weg ist, was passiert? Jetzt fließt Wasser, ne? Aus dem Leibe. Ne? So sind auch die Elemente in der Schöpfung, die Naturgesetze Gottes. Ne? Die können wir ja auch jetzt genauso wie das Gesetz vom Sinai, die Propheten, geistlicherweise, göttlicherweise lesen. Auch die Naturgesetze. Ne? Da ist alles drin. Also, weiter. Mit Christus den Elementen des Kosmos gestorben. Voraussetzung, dass wir in dem allen so reich machen, gemacht werden können. Was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in dem Kosmos? Das griechische Wort Satzungen, das kennen wir alle auf Griechisch, heißt Einzahl Dogma. Dogma. Mehrzahl Dogmata. Was unterwerft ihr euch Dogmen, als lebtet ihr noch in dieser Welt? Schnell nach Epheser 2 geblickt. Epheser 2, 14, denn er ist unser Frieden, der aus beiden, also Juden und Griechen, Israeliten und Nationen, eines gemacht hat und abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umfriedigung, denn bei Salomo war an der Stelle, wo Mose nur einen Vorhang hatte, der hatte eine feste Wand, eine Zwischenwand gebaut mit einer Öl Holztüre und Ölbaumholz mit zwei Flügeln und dem Vorhang. Also, da gilt jetzt abgebrochen die Zwischenwand der Umfriedigung, und da ist der Geist Gottes wieder im Hause Gottes. Und zwar, nachdem er in seinem Fleische, und der Vorhang stellt ja sein Fleischesleib dar, nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, nämlich das Gesetz der Gebote in Satzungen, also wie wird das Gesetz der Gebote in Satzungen hier genannt? Feindschaft. Naja. Das Gesetz der Gebote in Satzungen von Sinai hat maximale Feindschaft aufgerichtet zwischen Israel und allen Nationen. Und was ist da geschehen? Nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, auf das er die zwei Frieden stiftend, zwischen denen war maximale Feindschaft durch das Gesetz, in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat, das Gesetz der Gebote in Satzung. Direkt. Ist das deutlich wieder? Wieder schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ne? Und barmherzig wird hier geschnitten, ne? Ja. Und getrennt. Und zwar wird hier unbarmherzig geschnitten und getrennt, um das wegzutun, um die Feindschaft wegzutun, ne? Um die Versöhnung einzuführen. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ne?
Das ist ja das Problem, wenn sie wieder opfern werden.
Aha.
Und opfern werden sie bald. Wir haben ja mal von der 50 gehört, 50 in den Hof der Baum. Und wie viele Ringe sind am Vorhang gewesen? 50, stimmt das auch?
Ah, die Ringe, ja.
Und alles mit 50, und jetzt sind wir in der 50. Halbjahrperiode. Seit 454 vor.
Ja.
Es ist nicht nur eine Halbjahrperiode, sondern die 50 an und für sich ist auch ein dauerndes Jubeljahr,
ja.
Aber in 49 Jahren, das habe ich auch erst entdeckt kürzlich, dass ja ein 50. ist in 3. Mose 25 ein Jubeljahr, das 50. Und das ist das 50. Halbjahr von Perioden,
ja.
Da habe ich gesagt, Israel hat noch nicht viel zu jubeln gehabt.
Ja.
Aber was jetzt kommt,
ja, wohl, ja.
Erschreckt es nicht, ich sage jetzt, Ende, Wende dieses Jahres. Zuerst muss der Altar gebaut werden. Aber die Fundamente des Tempels waren noch nicht gelegt, Esra.
Ja, bei Esra, nicht als Vorbild. Ne?
Und wenn die anfangen zu opfern, am Anfang geht das ganz gut. Natürlich muss zuerst die Verhältnis West aufgelöst sein. Und da stehen wir jetzt kurz davor, wie es die Situation aussieht. Ich meine jetzt nur wegen dem, was dieses Gesetz dann anrichtet gegenüber den Nationen. Da frage ich mich heute auch nicht mehr, warum müssen die zwei Zeugen da sein und so weiter, damit sie überhaupt noch die 3,5 Jahre opfern, weiter opfern können.
Ja, jawohl, ja.
Sonst könnten die gar nicht opfern. Die würden glatt von den Nationen, alle Juden, und was nur irgendwie mit Israel zu tun hätte, würden dort ausradiert. Dann würden sie vernichtet, gänzlich. Und die zwei Zeugen werden ja mit der Posaunengerichte die Nation derer in Zügel halten.
Ja, in Schach halten, ne?
Ja, Israel gesichert ist und opfern kann und die 144.000 das Evangelium des Reiches verkünden können noch. Und dann wird das Ende kommen, heißt, und da sehe ich einfach darin, dass die ganze Situation mit der Schlachthaustheorie alle Nationen verbissen. Auf die, besonders auf Juda, Israel losgehen wollen dann. Und damit werden sie geschützt, weil sie das nicht verstehen, weil sie das nicht geistlicherweise verstehen können, was Israel wieder in der Bluttheorie vordemonstriert.
Also ich darf das schnell bestätigen für uns zur Orientierung. Als sie unter Ezra Nehemia zurückkehrten, eigenartigerweise, obwohl der Befehl gegeben war, den Tempel zu bauen, da lesen wir, der Grund des Tempels war, nicht mal der war gelegt, aber was? Haben die zuerst den Altar gebaut und haben schon zu opfern begonnen, bevor die Grundlagen des Tempels gelegt waren. Aha, also es braucht gar kein Tempel jetzt noch mühselig gebaut zu werden, die werden jetzt dann auch schon einen Altar bauen, aber an heiligster Stätte, wo er hingehört. Da ist dann schon der Vorhof vom kommenden Tempel und werden schon, wer weiß, wie bald opfern. Ne? Das ist für uns eine wichtige Orientierung. Also wenn wir sagen, ja, da ist das zu wenig Zeit für einen Tempel bauen und so weiter und weiß was alles noch, was da geschehen muss. Also unsere Bibel gibt uns da Einblicke und Verständnis, auch entsprechend diesen Zeitfragen und der praktischen Einstellung und den Praktiken des Volkes Israel.
Hier ein Satz aus Esra 3, ein Satz.
Ja.
Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte.
Aha, Achtung, ja, genau. Ja.
Und dann,
nicht neben der Oma Moschee, ja.
Also das gibt es also nicht, das Brückenbauen und uns weiß machen wollen, wo von Israel kommen, dass noch eine Kirche gebaut werde auf dem Tempelplatz und so weiter. Also das kann ich nicht verstehen.
Und Vers 6 noch. Am ersten Tag des siebten Monats, Achtung, am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, Jehova Brandopfer zu opfern.
Mhm.
Aber der Grund des Tempels Jehovas war noch nicht gelegt.
Gewaltige Situation, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ne? Und wir wissen ja, liebe Geschwister, was ist denn der Altar? Ne? Die Liebe. Die Liebe des Herrn. Wunderbar. Ja. Das Erste. Und das, wenn das da ist, dann ist ganz wunderbar. Ja. So. Epheser haben wir konsultiert. Und jetzt? Die Feindschaft weggetan, das Gesetz der Gebote in Satzung, das Gesetz der Gebote in Dogmen. Und jetzt noch eine Kleinigkeit. Nachdem nicht wenige Gemeinden aus den Heidenchristen, den Nationen, geworden waren durch den Dienst des Apostel Paulus, kam immer wieder sofort die Frage der anwesenden Juden, ja, die müssen sofort das Gesetz halten, müssen sich beschneiden lassen, anders geht das nicht. Ne? Und dann natürlich, Paulus hat sich da entschlossen, Abordnung nach Jerusalem zu schicken, denn interessant, solange Jerusalem noch stand, bis zum Jahr 70, mussten alle Probleme unter den heidnischen Nationen, Christen, ne, in Jerusalem vorgetragen, gebracht und dort entschieden werden. Ne? Wirklich etwas. Im Moment, dass Jerusalem zerstört war, der Tempel und die meisten Juden getötet oder zerstreut waren, ne, erst da konnte Paulus allein entscheiden. So was. Ja. Und dann ganz klar, nur Gnade, nur Glauben, ohne jedes Werk und ohne jede Bedingung. Ja. So. Also, ja, und jetzt die Kleinigkeit. Antwort von Jerusalem, da sage ich also großartig, wie weit die sich durchgerungen haben. Nein, also, wenn die jetzt gläubig geworden sind an unseren Herrn Jesus, dann lassen wir die ohne Gesetz. Nur sollen sie die vier Stücke, und die vier Stücke heißen Dogmen. Sie sollen die vier Dogmen sollen noch einhalten, sich zu enthalten vom Blut, von dem und dem und dem. So, ja, Dogmen. Und das lesen wir in Epheserbrief. Ja. Der wurde geschrieben, als Jerusalem nicht mehr existierte. Auch diese vier Dogmen existieren für uns nicht mehr. Also ist das sauberer, reiner Tisch der Gnade. Zurück zum Kolosserbrief. Also lebtet ihr noch im Kosmos, in dieser Schöpfung. Nämlich, jetzt, berühre nicht, koste nicht, also iss nicht, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Da steht irgendwo in unserer Bibel so etwas. Das ganze Gesetz und die Propheten. Voll geboten und verboten. Das darfst du nicht berühren, sonst bist du unrein. Das darfst du nicht essen, sonst bist du unrein. Und das darfst du nicht antasten und so weiter. Und wie werden diese Dinge hergenannt? Das sind die Elemente des Kosmos. Warum? Weil es Anträge von Geschöpfen sind, die nicht aus dem Herzen Gottes kommen und nicht vom Heiligen Geist. Sind das scharfe Trennungen? Jetzt ist das Wort Gottes aus dem Herzen Gottes eben noch schärfer als diese scharfen Bestimmungen, unbarmherzigen Bestimmungen des Gesetzes und der Propheten. Wobei unser Gott natürlich nicht versäumt hat. Das konnte er natürlich nicht lassen. Also klar. Immer mitten in diesen unbarmherzigen Satzungen, Geboten, Verfügungen. Ne? Einen Ausspruch einzufügen, einzuflechten, der nun seinem Herzen entspricht. Mose ich werde trotz diesem Gesetz mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde, und begnadigen, wenn ich begnadigen werde. Hätte Gott das nicht anlässlich des Bundesabschlusses am Sinai rechtzeitig als seine Herzensangelegenheit angemeldet, nicht? Dann hätte ein David sagen, immer wieder, wenn möglich, 7-mal gesteinigt werden müssen oder ans Holz gehängt werden müssen, als nur einmal. Ja. Aber der David gehört ja nach Paulus zu den Zeugen, die den Menschen glückselig nennen, dem der Herr Übertretung nicht zurechnet. Das ist David. Und weil David in einmaliger Weise so das Herz dieses Gottes erleben durfte, kann der Heilige Geist nicht anders als jetzt diesen Mann wie nennen. David ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Aber das war ja nicht von sich aus, sondern weil er ins Herz Gottes hineingenommen worden ist. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Und heute prächtigste Gottesmenschen, gläubig, Lehrer und Evangelisten, verkündigen, schreiben Schriften, Broschüren und dicke Bücher, was der Christ alles nicht darf. Nicht essen, und die Medizin nicht nehmen, die ist verunreinigt und das ist dämonisiert und das und so weiter. Also das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Ganz.
Und dann ist noch, was er alles muss.
Ja. Das darf er nicht. Ja, und richtig. Und da steht nicht, was er darf, sondern entweder was er muss und was er nicht darf, ne? Das gibt es nicht. Nicht, was er darf und was er nicht muss. Also, gewaltig. Also, noch einmal, Jesus noch unter Gesetz, was durch den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen nicht. Und Paulus, eben noch gewaltiger jetzt, als dieses Wort Jesu. Dinge, welche alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, das bezieht sich auf die erste, den ersten Teil des Satzes, berühre nicht, iss nicht, betaste nicht. Das sind alles Gebote der Menschen oder von Geschöpfen. Und sind jetzt von Gott geschaffen mit dem Zweck zur Zerstörung durch den Gebrauch. Und diese Menschen, die in dieser Weise lehren und leben, für die gilt von Vers 23 an, welche zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und in Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Timotheus auf. 1. Timotheus 4. Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in letzten Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Jetzt wollen wir mal zur Kenntnis nehmen, was das Wort Gottes und was Paulus hier unter Lehren von Dämonen versteht. Weiterlesen. Die in Heuchelei Lügen reden und Betreff des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Also wie werden die hier bezeichnet vom Heiligen Geist? Lehren von Dämonen und scheinen ganz fromm und ganz geistlich und wieder für, also gegen das Fleisch gerichtet zu sein. Verbieten zu heiraten, weil das eben eine ganz fleischliche Angelegenheit sei, ne, einerseits, und sich von Speisen zu enthalten, die eben nun einmal unrein sind. Nicht wahr? Was ist das? Das sind ganz fromme Bücher heute und Lehren, die mehr und mehr heute verkündigt werden.
Und da musst du noch mitkommen nach Israel, an den Jordan, und da musst du noch getauft werden, sonst geht es auch nicht. Und so weiter, und so weiter.
Ja. Also, wie fährt Paulus jetzt weiter? Welche Gott geschaffen hat, zur von Speisen zu enthalten, ja, Speisen. Welche Gott geschaffen hat, zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben, und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Es kann das Götzenopferfleisch sein oder kann sein, was will. Da kann Brot sein von einem Bäcker gekauft, der sich schon dem Satan verschrieben hat, und dergleichen und dergleichen und dergleichen, wovon es windet heute, und Paulus fasst zu sehr kurz und bündig zusammen. Liebe Brüder, wenn ihr da konsequent sein wolltet in dieser widergöttlichen, dämonischen Lehre, dann müsstet ihr konsequenterweise aus diesem Kosmos hinausgehen. Weil denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Liebe Geschwister, dürfen wir uns mal fragen, sind wir da schon so weit? Ne? Sind wir schon so weit, als lebten wir noch in dieser Schöpfung?
Ganz ehrlich gesagt, nein.
Also? Und warum lebt Wort und Geist Gottes heute, indem er uns diese paulinischen Aussprüche Gottes neu öffnet, ne? Diese Dinge vor, um uns zu zeigen, ja halt, 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 ihr Vielgeliebten, ihr Vielgeliebten. Denkt ja nicht, wir sind schon so weit, wir haben eine wunderbare Verkündigung, wir haben ja mehr als alle anderen und so weiter, wäre gerade ganz schief. Ja. Ausreife, die Ernte aber, das ist das Ende dieses Zeitalters. Und da wir jetzt in der Stunde der letzten Ausreife sowohl des Unkrautes, der Dämonie, des Satans, als auch des Weizens, oder bei uns des der Gerste befinden, ne? Will Gott auch bei uns die letzte Ausreife vollziehen. Und das gibt nur die Möglichkeit, sich an der Stelle zu melden, wo geschrieben steht, mir, dem geringsten aller Apostel, ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, auf sein Vollmaß zu bringen. Nur da ist für uns die göttlichen Richtlinien für die letzte Ausreife der Glieder am Leibe des Christus. Deshalb gar nicht, fällt es gar nicht an Ernst her. und dich zuletzt in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Oh, weh, oh, weh. Jetzt erst kommt Kapitel 3. Wenn ihr nun, oder da ihr nun, mit dem Christus auferweckt worden seid, das haben wir vorher gelesen, mitgestorben, ja, gleichzeitig mit auferweckt worden, so suchet, was, jetzt kommt das Anno, was droben ist, wo der Christus ist, ja, sitzend zur Rechten Gottes, aber bitte nicht hier im Himmel, da ist Gott auch im, auf dem Thron und Christus neben ihm, aber, wie soll ich sagen, da sind sie nicht zu Hause. Da sind sie nicht zu Hause. Zu Hause sind sie, er wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Ne? Da oben sind sie umgeben von noch so und so vielen, was für wunderbaren himmlischen Majestäten und Geschöpfen. Sinnet, also erstens, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Zweitens, sinnet auf das, was droben ist, wieder anno, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir können das zur Kenntnis nehmen und uns freuen. So schön ist das. Und dann ist die Sache für uns im Moment erledigt. Hier gilt es jetzt, übe dich in der Gottseligkeit. Das heißt, lies nicht nur diese Worte, wie man ein Buch liest, sondern nimm und iss. Nimm und trinke. Dann ist es nicht nur ein Besitz von mir, sondern direkt ein Teil von mir. Das auferbaut den neuen inwendigen Menschen. Der wird jetzt durch solche Aussprüche Gottes, die wir essen, über die wir nachsinnen, in uns vollziehen lassen. Bewirken die mit, dass wenn die Posaune für uns tönt, zur Entrückung, das Unmögliche möglich geworden ist, dass wir in einem Moment verwandelt sind in die Gleichgestalt seiner Herrlichkeit, vor dem Richterstuhl Christi noch alles in Kürze völlig geklärt wird, und dann bilden wir den vollendeten Christus Gottes, durch den er alle Verheißungen noch ausführen wird, durchführen wird für alle. Jetzt die Frage, Herr, habe ich mich früher wirklich gefragt? Ja, Herr, ich soll suchen, was droben ist, habe ja keine Ahnung, was droben ist. Ich soll sinnen über das, was droben ist. Wie soll ich über etwas sinnen, was ich gar nicht weiß, was da ist? Antwort. Paulus. Lieber Arthur, lies mal von 1. Mose 1 weiter. Und wenn du mal an die Stiftshütte kämest, nicht? Die Hütte Gottes unter den Menschen. Und von Jesus geschrieben steht, er hütete unter uns, er zeltete unter uns. Also die Stiftshütte stellt die Niedrigkeitshütte Jesu Christi dar, also uns diese Hütte. Und der Tempel des Salomo stellt den Herrlichkeitsleib des Christus dar und uns. Und der Tempel von Hesekiel ist schon Modell für die neue Schöpfung, vergängliches Modell, nicht? Tempel Hesekiel steht im tausendjährigen Reich, das aber auch noch auf dieser Erde ist, also auch vergehen wird. Ne? Ja. Und dann zu meiner Bedauern, ich wiederhole das zum x-ten Mal, als Architekt, ne, lese ich im neuen Jerusalem was? Ich fand keinen Tempel in ihr, dachte ich auch. Also.